Es ist 6 Uhr morgens. Ihr reibt euch noch die Müdigkeit aus den Augen und wollt gerade euren ersten Kaffee machen, als auf einmal die Tür aufbricht. Über ein Dutzend schwer bewaffnete PolizistInnen stürmen in eure Wohnung und zehren euren 13-jährigen Sohn aus dem Bett. Er ist vorläufig festgenommen. Der Vorwurf? Mord.
So beginnt die britische Serie Adolescence. Die ist vor etwa 2 Monaten rausgekommen und hat gerade in Großbritannien für einigen Wirbel gesorgt. Im Zentrum steht der 13-jährige Jamie Miller, der seine Klassenkameradin Katie Leonard erstochen haben soll. Das Interessante ist, Jamie hat sich vor seiner Tat im Internet radikalisiert. Und dabei spielt unter anderem die Incel-Bewegung und die sogenannte Manosphere eine große Rolle. Es ist keine Erfindung von Netflix, sondern Online-Phänomene mit sehr realem Einfluss auf junge Männer. Was es mit all diesen Begriffen auf sich hat, warum sich Männer im Internet radikalisieren und wie wir uns als Gesellschaft schützen können, das klären wir in dieser Folge M94.5 to go.
Wir, das sind Virginia, Olivia Obiakua und Daniel Kuhn.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Okay, also nochmal von Anfang an. Wir haben also diese sehr erfolgreiche Serie in Großbritannien. Und die ist unter anderem so erfolgreich, weil sie zum ersten Mal mit großer Reichweite die Incel-Bewegung thematisiert. Aber was ist eigentlich genau ein Incel?
Also, Inseltum, das ist erstmal eine sehr eigene Weltanschauung. Ausgeschrieben bedeutet Incel Involuntary Celibate und meint also Personen, die gegen ihren Willen keinen Sex haben. Es gibt im Netz große Foren, wo sich selbsternannte Incels austauschen und mittlerweile hat sich doch eine richtige Ideologie gebildet. Der Kern davon sieht etwa so aus. Incels glauben, dass sie als heterosexuelle Männer ein natürliches Recht auf Sex haben, persönlich aber durch beispielsweise genetische Gründe nicht in der Lage sind, eine Partnerin zu bekommen. In ihrer Vorstellung etwa, weil ihr Kind zu schwach ist oder sie zu früh Haarausfall bekommen. Schuld an der Misere soll nach ihnen der Feminismus sein. In der guten alten Zeit, so die Incels, konnten Frauen mit ihrem Partner nicht wählerisch sein und jeder Mann heiratete eine Frau für den Rest seines Lebens. Ob so eine Vergangenheit jemals wirklich existiert hat, ist dabei zweitrangig. Die Vorstellung zielt. Heute seien die Verhältnisse dagegen aber auf den Kopf gestellt. Weil Frauen sich ihre PartnerInnen frei aussuchen können, wollen heute alle nur angeblich mit wenigen Alpha-Männern schlafen und der große Rest geht leer aus.
Okay, um das richtig zu verstehen, Incels legen also mit ihrer Ideologie einen ziemlichen Spagat hin. Einerseits glauben sie an eine strenge, hierarchische Gesellschaft. Andererseits sehen sie sich selbst, unrettbar, am Boden dieser Hierarchie. Aber Incels sind nur ein Teil der antifeministischen Online-Welt. Dr. Georg Materna bezeichnet die gesamte Szene als Manosphere. Er forscht beim Jugendfilm-Fernsehinstitut für Medienpädagogik unter anderem zum Einfluss der sozialen Medien auf Jugendliche.
Die Manosphere ist nicht wirklich eine zusammenhängende Gruppe oder eine zusammenhängende Bewegung, sondern ist im Grunde genommen so ein Milieu, vielleicht ein loses Netzwerk, das vor allem aus AkteurInnen besteht, die frauenfeindlich sind und antifeministisch. Ja, übersetzt heißt das, dass sie davon ausgehen, dass Männer Frauen überlegen sind, also nicht im Intellekt, im Körper, in ihrem Wert für die Gesellschaft.
In diesem Milieu gibt es also verschiedene Gruppen. Laut Materna sind das zum Beispiel Incels, aber auch übergriffige Pickup-Artists oder selbsternannte Männerrechtler. Ein Bild, das sie immer wieder benutzen, ist die Red Pill. Die rote Pille, nach der man wie im Film Matrix die Welt so sehen kann, wie sie wirklich ist. Also angeblich wirklich ist. Also mit den vermeintlich übermächtigen biologischen Geschlechterverhältnissen und dem in Anführungszeichen widernatürlichen Feminismus. Das hört sich auf TikTok dann zum Beispiel so an.
Red pill is just basically seeing the world as how it is. Blue pill is like the lies you've been told by society and like feminism. And you take the red pill and you see the world for how it is.
Was mich besonders besorgt ist, dass so viele Menschen von diesen InfluencerInnen erreicht werden. Ich meine, allein Andrew Tate hat über 10 Millionen FollowerInnen auf X. Und er ist nur die Galionsfigur der Bewegung. Nur einmal ein paar Beispiele. Andrew Tates Bruder, Tristan Tate, hat auf seinem X-Kanal 3,4 Millionen FollowerInnen. Der YouTuber Hamza hat 2,2 Millionen AbonnentInnen. Und der Podcast Fresh and Fit kommt auch auf 1,5 Millionen. Alle davon sind klar der Red Pill zuzuordnen und bilden nur die Spitze des Eisbergs. Unter ihnen gibt es noch eine Armee kleinerer Kanäle, die teilweise nichts anderes machen, als Ausschnitte der Großen zu reposten. Da kommt dann wirklich was zusammen.
Ich glaube, man muss die Manosphere als Symptom dafür sehen, dass sich in unserer Gesellschaft gerade eben was verschiebt. Feminismus hat sich in der Vergangenheit oft in Wellen abgezeichnet und der letzte Schub kam mit der MeToo-Bewegung. Aktuell fühlt es sich so an, als wären wir wieder in einem postfeministischen Zeitalter angekommen. Ich meine, der Frauenanteil im Bundestag schrumpft, in Deutschland steigen Sexualstraftaten und häusliche Gewalt und bei der letzten Wahl stimmten deutlich mehr junge Männer für die AfD als junge Frauen. Und da gibt es dann eben noch diese Online-PredigerInnen, die einem Millionenpublikum erzählen, dass Männer sich von den angeblichen Ketten des Feminismus losreißen müssen.
Da muss man natürlich eine Sache anmerken. Es ist wirklich schwer nachzuweisen, wie groß der Anteil der Manosphere an diesen ganzen Entwicklungen ist. Aber dass man sich durch sie radikalisieren kann, das ist leider klar. Da gibt es auch abseits von Netflix einige sehr schlimme Beispiele. Die Szene scheint einen unglaublichen Sog auf einige Männer zu haben und deren konservative und verdrehte Ansichten lassen sie auch leicht ins rechte Gedankenmilieu abdriften. Aber dazu später mehr. Jetzt gerade ist wichtig. Die Manosphere erreicht Millionen Menschen und bietet gerade jungen Männern ein fertiges Weltbild. Klar, nicht jeder Influencer und nicht jede Influencerin ist gleich. Zwischen den einzelnen Kanälen gibt es oft große inhaltliche Unterschiede. Der Grundton ist aber oft ähnlich, wie bei einem Lied, das zwar unterschiedlich klingt, aber immer auf den gleichen Akkorden aufbaut.
Mittlerweile haben auch die RechtspopulistInnen die Reichweite der Szene erkannt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran.
Echte Männer sind rechts. Dabei bleibe ich.
Das war ein TikTok von Maximilian K., dem damaligen Spitzenkandidaten der AfD bei der Europawahl 2024. Das ist ein klarer Versuch der Partei, auf dem Manosphere-Zug aufzuspringen.
Also für mich hört sich das alles sehr besorgniserregend an. Die Manosphere schiebt Frauen und dem Feminismus die Schuld für die eigene Unzufriedenheit in die Schuhe und romantisiert gleichzeitig veraltete Rollenbilder, in denen Flinters ihre Selbstbestimmung abgesprochen wird. Und das Ganze hört eben nicht bei Frauen und queerfeindlichen Foren im Internet auf. Es gibt da ganz reale ideologische Überschneidungen zum Rechtspopulismus, meint auch Dr. Materna.
Also das Menschenbild, das Gesellschaftsbild, die Vorstellung von Männlichkeit passt zu Rechtsextremismus an vielen Stellen. Man kann aber bei rechtsextremistischen Gendervorstellungen, gerade in Bezug auf Männlichkeit, eine sehr große Schnittmenge mit dem feststellen, was die Manosphere auch ausmacht.
Wie ist das für dich, Daniel? Du bist ein junger Mann. Kannst du das besser nachvollziehen, warum die Manosphere für so viele attraktiv ist?
Im Prinzip bin ich da schon bei dir. Wenn ich Andrew Tate zuhöre, dann dreht sich bei mir wirklich ein bisschen der Magen um, weil ich verstehe schon zum gewissen Grad, warum einige vielleicht verunsicherte junge Männer ihn zum Vorbild nehmen. So, ich meine, in seinen Videos zeigt er eigentlich alles, was wir normalerweise mit Erfolg verbinden. Schnelle Autos, viel Geld, ein Sixpack. Und wenn man das als junge Person sieht, dann kann das einen, glaube ich, schon beeindrucken. Und ich glaube, dass Unsicherheit hier wirklich ein zentraler Begriff ist. Wer an sich selbst zweifelt, ist leicht zu beeinflussen. Und Selbstzweifel kriegt man im Netz heute wirklich schnell genug. Das betont auch Katharina Kraft. Sie ist Regisseurin des Mike-Projekts und setzt sich damit präventiv gegen maskulinistische Radikalisierung ein. Aber dazu erzählen wir euch später mehr.
Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn man heutzutage online geht, dass da einfach ganz viel schlechte Botschaften einem angezeigt werden. Also von wegen, ja, du musst einfach ein harter Typ sein und viel Kohle verdienen. Ansonsten bekommst du eh niemals eine Freundin. Mit so Incel-Bewegung, da geht's ja auch darum, dass man irgendwie, dass junge Männer das Gefühl vermittelt bekommen, niemand braucht sie, sie werden nie eine Partnerin finden und weil sie jetzt auch gerade keine Partnerin haben, heißt das, das wird nie passieren und sie sind sowieso dann wertlos und andere Erfüllung gibt's eh auch nicht im Leben. Und gleichzeitig aber dann dieses, aber du hättest eigentlich einen Anspruch darauf, das liegt nur am Feminismus, dass dir das verwehrt bleibt.
Okay, es scheinen also viele junge Menschen ein Problem mit ihrem Selbstwert zu haben. Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt und wissen nicht, welche Rolle sie in unserer modernen Gesellschaft spielen sollen. Aber in diesem Alter ist das völlig normal. Das meint Dr. Materna.
Wir setzen uns alle damit auseinander, was für eine Art von Sexualität wir haben, was die Gesellschaft uns für Genderkategorien aufschreibt, inwiefern wir die annehmen, inwiefern wir uns damit wohlfühlen, inwiefern wir die bejahen und wie wir die ausschmücken wollen. Welche Art von Beziehung wir führen wollen, das ist einfach Thema. Das ist besonders Thema dann, wenn junge Menschen eben Sexualität für sich entdecken, wenn sie Beziehung für sich entdecken.
Die Manosphere greift diese Fragen auf und gibt oft recht einfache Antworten. Ungefähr so. Was bin ich? Ein Mann. Was meine Rolle in der Gesellschaft? Versorgen und bestimmen. Wie soll ich in einer Partnerschaft sein? Dominant.
Aber was wir nicht vergessen dürfen, auch junge Frauen stellen sich diese Fragen. Welche Erwartungen werden an sie gestellt? Welche Art von Beziehung möchten sie führen? Oder wollen sie überhaupt eine Beziehung? Die Girlboss-Era der letzten Jahre hat gezeigt, dass Frauen heute mitbestimmen wollen, mit einem starken Fokus auf Karriere. Und ja, das kann überfordernd sein, denn Care-Arbeit und der Kinderwunsch sollen oft einfach nebenher laufen, während Frau Karriere macht. Ganz nach dem Motto, she can do it all.
Aber wer das ausprobiert, merkt schnell, nobody can do it all. Überforderung macht sich breit und genau da kommt die romantische Vorstellung der Tradwives ins Spiel. Auf Social Media verbreiten sie auf subtile Art ihre Weltanschauung und ihre teilweise ebenfalls rechten Ideologien. Sie tragen traditionelle Kleider, sind immer fröhlich und stellen ihre Familie an erste Stelle. Und klar, ihre Mahlzeiten sind natürlich
made from scratch.
Die Tradwives geben sich in den sozialen Medien genau wie Incels auf den ersten Blick unpolitisch. Aber sie romantisieren die finanzielle Abhängigkeit vom Mann und binden sich bewusst an die Geschlechterrollen der 50er Jahre. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Nachwuchs, während der Mann seiner Karriere folgt. Das Leben der Tradwives wird zu einem Rückzugsort, denn dort herrschen Regeln, die wir kennen. Denkweisen und Traditionen aus der Vergangenheit und das macht das Leben einfacher. Weniger Selbstbestimmung bedeutet auch weniger Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
Die Tradwives und die Incels wirken auf den ersten Blick wirklich unterschiedlich. Aber beide bedienen sich an konservativen und antifeministischen Weltbildern und stützen damit bestehende Machtverhältnisse. Sie inszenieren eine heile Welt, in der die Rollen klar verteilt sind und progressive Werte keinen Platz haben. Am Ende geht es bei beiden um Kontrolle, über Frauen, über Körper, über Lebensentwürfe.
Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Beide Gruppen setzen für ihre Rekrutierung auf Unsicherheit. Etwa nach dem Motto, wenn sich die Welt von heute zu schnell dreht, dann sucht man sich eben Halt in den Vorstellungen des letzten Jahrhunderts. Ein Thema, was gerade bei jungen Menschen für Unsicherheit und Überforderungen sorgen kann, ist das große Thema Partnerschaft.
Ja, der Punkt, der scheint mir wirklich ziemlich zentral zu sein. Dazu passt auch eine Studie des Survey Centers on American Life. Menschen aus der Gen Z haben im Durchschnitt erst deutlich später sexuelle und romantische Erfahrungen als alle Generationen vor ihnen. Und gleichzeitig ist der Erwartungsdruck für solche Erfahrungen durch die sozialen Medien wahrscheinlich so hoch wie nie. Da versteht man schon ein Stück besser, warum Teenager heute vielleicht eher einem Dating-Coach im Netz zuhören. Ich meine, gerade für junge Menschen hängt an Beziehungen ja oft noch viel mehr als nur das Gefühl der Liebe. Das meint auch Katharina Kraft.
Hat ja nicht nur was mit dem Thema, wie finde ich eine Freundin zu tun, was natürlich aber in dem Alter irgendwie einfach voll das wichtige Thema ist, sondern auch einfach, wie bekomme ich Respekt von anderen? Ja, wann werde ich geliebt? Wie darf ich sein? Bin ich okay, so wie ich bin und so weiter?
Ja, nachvollziehen kann man das schon. Trotzdem bleibt es gefährlich, vor allem wenn es so radikale und pauschalisierende Züge annimmt. Immerhin ist das Frauenbild vieler dieser Coaches diskriminierend. Viele von denen stellen Frauen einfach als Beute oder Trophäe dar, die man dann mit irgendwelchen Tricks ins Bett kriegen muss. Aber ich glaube, da haben wir einen ziemlich guten Punkt. Die Manosphere ist so erfolgreich, weil sie zumindest oberflächlich reale Probleme anspricht und auf den ersten Blick vielleicht sogar einen Mehrwert bietet. Unter der Oberfläche wird es aber dann sehr schnell problematisch bis gewaltverherrlichend. Dr. Matern sieht vor allem in den Denkweisen, die daraus resultieren, ein großes Problem.
Es wird ja dann problematisch, wenn es eben verbunden wird mit damit, dass mein Selbstwert sich über die Art der Beziehung zum anderen Geschlecht definiert. Und wenn sich mein Selbstwert über die Attraktivität und die Macht, die ich über eine Frau haben kann, definiert. Das ist ja der eigentliche Punkt, um den es geht. Woraus toxische Strukturen entstehen, woraus Gewalt entstehen kann, woraus ein Menschenbild entsteht, das problematisch ist und letztendlich auch ein Gesellschaftsbild, mit dem wir nicht weiterkommen in Richtung gutes Leben.
Nein, in Richtung gutes Leben für alle, für die Manosphere sicher nicht. Sie kann sogar richtig gefährlich werden, denn Gewaltverherrlichung, Frauenhass und Antifeminismus bleiben leider nicht nur im Internet.
Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, Zitat, allein in den USA und Kanada gehen Experten von mehr als 50 Todesopfern seit 2014 aus. So raste zum Beispiel 2018 ein Autofahrer in Toronto in eine Menschenmenge und tötete 10 Menschen. Später kam raus, dass er sich als Teil einer Insel-Rebellion sah. Der Mörder von Hanau klagte, dass er nie eine Freundin hatte und gab die Schuld dafür dem Feminismus. Anders Breivik tötete 2011 in Norwegen 77 Menschen. In seinem Manifest schrieb er, dass es notwendig sei, Frauen umzubringen, um die patriarchale Ordnung zu schützen. Antifeminismus lässt sich wirklich gut mit anderen Ideologien kombinieren, zum Beispiel mit Rassismus. So sahen die Täter von Halle und Christchurch den Feminismus als Teil einer Verschwörung, um den angeblichen Bevölkerungsaustausch im Westen zu beschleunigen.
Hier braucht es einen Disclaimer zur Einordnung. Nicht jeder, der mal ein Incel-Video auf die YouTube-Startseite gespielt bekommt, begeht danach einen Anschlag. Radikalisierungsgeschichten dauern lange und sind immer individuell. Nur selten können sie an einem einzigen Grund festgemacht werden. Aber trotzdem, die Gefahr ist real. Und es muss ja nicht gleich ein Anschlag sein. Wir sehen in den letzten Jahren, wie junge Männer weltweit für rechte Parteien stimmen. Gleichzeitig steigt die Gewalt gegen Frauen und queere Menschen in allen Bereichen. Wieder, es ist schwer, die Manosphere direkt mit einzelnen Straftaten zu verbinden. Aber dass sie zumindest die gesellschaftliche Verrohung beschleunigt, ist, denke ich, klar.
Das unterschiedliche Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern ist ein Phänomen, das sich Gender Vote Gap nennt. Dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr die in den Shownotes. Der Gender Vote Gap könnte ein Symptom des immer stärker werdenden Antifeminismus sein. Dabei hat der Feminismus ja ein Angebot für alle Menschen, auch für die, die sich gerade in der Manosphere verlieren. Aber was denkst du, wie können wir den Feminismus an den Mann bzw. an die Frau bringen?
Um die Frage zu beantworten, haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die sich professionell damit auseinandersetzen. Mit Christoph May und Muriel Eichberger. Sie sind Coaches für kritische Männlichkeit. Das bedeutet, sie halten Seminare, zum Beispiel in Unternehmen oder in Universitäten, und probieren dort zusammen mit den TeilnehmerInnen alte Rollenbilder zu überdenken und zu überwinden. Ihr Klientel ist dabei ganz unterschiedlich.
Wir bekommen Anfragen aus allen Bereichen der Gesellschaft und daran sehen wir gut, wie das patriarchale Verhältnis überall herrscht.
Das erzählt Christoph May. Er war mit seinen Vorträgen schon bei der Polizei, beim Jazz-Institut in Berlin und der katholischen Kirche. Sowohl May als auch Eichberger stoßen bei ihrer Arbeit immer wieder auf Denkweisen aus der Manosphere. Problematische Geschlechterbilder gibt es aber nicht nur bei YouTube-affinen Jugendlichen. Das ist May sehr wichtig zu betonen. In seinen Workshops konzentriert er sich auf Männer, die vielleicht mit patriarchalen Rollenbildern aufgewachsen sind, aber noch nicht zu tief im antifeministischen Eisberg stecken.
Da muss man sich wirklich auch als Aktivist die Frage stellen, habe ich da Bock drauf? So, ne? Es muss schon eine grundlegende Bereitschaft geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für mich macht es keinen Sinn, mit den ganzen kleinen Andrew Tates da draußen zu arbeiten. Wenn da nur Abwehr und Antifeminismus und Frauenhass kommt, dann bin ich raus. Also dann komme ich da auch an meine Grenzen.
Um eine ideologisch festgefahrene Person zu überzeugen, braucht es also unverhältnismäßig viel Energie. Da muss man auch als AktivistIn schauen, welchen Kampf man kämpfen möchte. Um den noch nicht festgefahrenen Teil der Bevölkerung zu erreichen und Gewalt zu verhindern, hat Muriel Eichberger eine eigene Strategie.
Ja, aber der wichtige Begriff dabei ist der Begriff Empathie. Es fällt uns Menschen schwer, anderen Menschen Leid zuzufügen, sobald wir das verstehen, dass das Lebewesen wie wir sind. Wenn es mir passiert, dass diese Empathie abhanden kommt, dann ist Gewalt möglich, beziehungsweise wenn ich selbst bedroht bin in meinem Leben. Und das heißt nicht unbedingt, dass da eine objektive Bedrohung vorliegen muss, sondern das kann leider auch bedeuten, dass die subjektiv empfunden ist.
Genau diese diffuse Bedrohung versucht die Manosphere immer wieder zu erzeugen. In ihren Foren herrscht oft eine Art Belagerungsmentalität. Wir hier drin sind die Letzten, die traditionelle Werte noch hochhalten und die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Während von draußen der Feminismus und die Moderne alles Männliche ausrotten wollen. Und der Schritt von dieser Weltanschauung zu tatsächlicher Gewalt ist dann auch nicht mehr allzu groß.
Aber das Gute ist, Eichberger meint, dass wir als Gesellschaft auch wieder zu mehr Empathie zurückfinden können. Das ist besonders wichtig, wenn eine Person aus dem eigenen Umfeld Anzeichen gibt, dass sie sich dem Manosphere-Gedankengut annähert. Eichberger rät hier:
Das wird bedeuten, Zeit zu investieren. Das wird bedeuten, sich zu streiten. Es ist die Aufgabe zu sagen, nee, das sehe ich so nicht. Warum kommst du auf diese Idee? Also wirklich den eigenen Standpunkt auch zu behaupten und gleichzeitig aber immer auf der persönlichen Ebene zu bleiben und zu beteuern, dass die persönliche Beziehung durch die Meinungsverschiedenheit nicht unbedingt beendet wird.
Eichberger betont aber auch, dass es wichtig ist, Grenzen zu ziehen. Wenn der oder die Bekannte anfängt, die Menschenwürde in Frage zu stellen oder Gewaltfantasien zu entwickeln, dann müsse man ganz klar kommunizieren, dass eine rote Linie erreicht ist.
Zoomen wir mal ein bisschen raus. Wenn wir als Gesellschaft über die Prävention von Online-Radikalisierung diskutieren, dann geht es schnell auch um die Rolle der sozialen Medien. Und das nicht ohne Grund. Immerhin verbreiten sowohl Tradwives als auch die Manosphere ihre Botschaften über Insta und Co. Es dauert zum Beispiel nur 23 Minuten, bis ein Account, den der Algorithmus als männlich erkennt, auf TikTok oder auf YouTube Shorts maskulinistische Videos angezeigt bekommt. Das haben Forschende des Anti-Bullying Centers der Dublin University herausgefunden.
Das klingt ein bisschen so wie viele aktuellen Geschichten. Das hört man ja irgendwie die ganze Zeit. Die sozialen Medien sind schuld. Schuld an ungesunden Körperbildern, schuld an Einsamkeit, schuld an Desinformation. In Australien hat man Ende letzten Jahres die Konsequenz aus all diesen realen Problemen gezogen und soziale Medien für Menschen unter 16 Jahren gleich ganz verboten. Der Schritt ist keine explizite Reaktion auf die Manosphere, soll aber Jugendliche generell vor schädlichen Inhalten schützen. Dr. Materna sieht das kritisch. Mit dem JFF-Institut beschäftigt er sich mit Medienpädagogik. Ein pauschales Verbot greift ihm zu kurz.
Aus medienpädagogischer Sicht gibt es eben den Dreiklang Schutzbefähigung und Teilhabe. Das Verbot von Social Media betont letztendlich nur Schutz. Social Media ist ja nicht aus der Welt, auch wenn ich junge Menschen davon abhalte. Das heißt, ich nehme mir letztendlich für den pädagogischen Raum oder das, was ich als gesellschaftliche Aufgabe sehe, die Möglichkeit, Befähigungen auch zu ermöglichen und damit eben auch jungen Menschen zu ermöglichen, über Social Media Teilhabe an der Gesellschaft zu erfahren.
Es geht also darum, Jugendliche zu einem kritischen Umgang mit den sozialen Medien zu befähigen. Nicht darum, jede Gefahr von ihnen abzuhalten. Auch die Rolle der sozialen Medien ist nicht so schwarz-weiß, wie sie oft gezeichnet wird. Auf Social Media gibt es zum Beispiel genauso Projekte, die sich explizit gegen Radikalisierung und reaktionäre Einstellungen engagieren. Eines davon stellen wir hier mal etwas genauer vor.
Nämlich das Mike-Projekt. Das ging im Sommer 2024 an den Start und hat 3 TikTok-Accounts gegründet. Addicts New Mindset, Donk 507 und Wohin von hier. Das Ziel war, den Sound und die Ästhetik der Manosphere zu kopieren, aber gleichzeitig positive Inhalte zu Empathie, mentaler Gesundheit und Beziehungen zu verbreiten. So ein bisschen wie ein freundliches trojanisches Pferd. Konkret hört sich das dann so an.
Du hast nicht verstanden, was bedingungslose Liebe eigentlich ist. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Handlung. Ich liebe dich bedeutet, ich sorge mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Ich helfe dir, wenn du mich brauchst.
Oder auch so.
Dieser Trick hat mir geholfen, loszulassen und meine Gefühle wirklich zu fühlen.
Das waren beides Clips vom Kanal Alex New Mindset. Auf TikTok hat der etwa 100.000 Likes. Das ist jetzt keine gigantische Reichweite, aber auch nicht zu unterschätzen. Katharina Kraft habt ihr ja am Anfang der Folge schon einmal gehört. Sie ist die Regisseurin des Mike-Projekts und zieht eine gemischte Bilanz.
Auch wenn wir da viele Leute erreicht haben und auch irgendwie Beratungsstellen mal vermitteln konnten oder eben so Kommentare oder persönliche Nachrichten bekommen haben, wie du hast mein Leben verändert oder vielen Dank dafür oder deine Videos sind so toll. Und das kam, also das ist sicher toll, aber daraus kann ich es ja nicht ablehnen, ob jemand sich total geändert hat, wie nachhaltig das war. Ich glaube, es zeigt schon, dass sowas wirken kann, aber ich glaube, es muss einfach mehr und längerfristig sowas gehen. Ja, also ich glaube, zum Beispiel könnte man ja auch dafür sorgen, dass Leute, die eben pro demokratischen, feministischen Content machen und dann zum Beispiel ja auch für so eine Zielgruppe, also weißt du, nicht nur die Bubble, die sie eh schon immer erreichen, sondern für eine Zielgruppe, die sie normalerweise nicht erreichen, dass man solche Leute mit irgendwie Mitteln vom Bund oder von Landesebene unterstützt.
Nach 3 Monaten wurde das Mike-Projekt dann planmäßig beendet. Für eine nachhaltige Wirkung müssen solche Aufklärungsprogramme aber natürlich länger laufen. Aber ohne eine langfristige Finanzierung ist das, wie Frau Kraft sagt, eben sehr schwierig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so festgefahrene Denkweisen und Inhalte nicht von heute auf morgen ändern kann. Schließlich stecken die Betroffenen da ja ganz tief in ihrer eigenen Bubble. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück von hier. Was haben wir gelernt in diesem Podcast?
Also, es gibt im Internet eine große Szene an InfluencerInnen, die ein traditionelles und maskulinistisches Weltbild verbreiten, die sogenannte Manosphere. Sie zielen mit ihren Botschaften auf Personen, die besonders empfänglich dafür sind. Das klassische Profil ist jung, männlich, einsam und unsicher.
Die Manosphere ist ein Symptom einer aktuellen Gegenbewegung zum Feminismus. Tradwives sind ein anderes Beispiel davon. Die Diskurse innerhalb der Manosphere sind oft einseitig und gewaltverherrlichend. Immer wieder kommt es, wie in der Serie Adolescence, zu Radikalisierungen, die auch in tödlichen Anschlägen gipfeln.
Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe an Hilfsangeboten. Es gibt Trainings zu bewusster und kritischer Männlichkeit. Es gibt Medienpädagogik, die junge Menschen beibringt, mit schwierigen Inhalten umzugehen. Und es gibt einige Social-Media-Kampagnen, die eine progressive Sicht auf Männlichkeit verbreiten.
Und was ziehen wir jetzt eigentlich daraus?
Verbote bringen uns nicht weiter. Was wir wirklich brauchen, ist Medienkompetenz. Junge Menschen müssen verstehen, wie Algorithmen funktionieren, wie InfluencerInnen arbeiten und warum nicht alles, was auf TikTok trendet, gesund oder wahr ist. Sie müssen ein Gespür fürs kritische Denken entwickeln.
Und es gibt nicht das eine Männlichkeitsbild. Es gibt viele Wege, ein Mann zu sein oder gar keinen bestimmten. Und das ist auch gut so. Wer Lust hat, ein traditionelles Leben zu führen, der soll das gerne tun. Aber das ist kein Naturgesetz. Niemand sollte anderen vorschreiben, was echte Männlichkeit ist.
Was wir also brauchen, ist kein neues Idealbild, sondern eine Art bunter Strauß an Identitäten und Vorbildern, aus denen sich jede und jeder das rausnehmen kann, was wirklich passt. Nicht ein Bild, sondern viele.
Incels müssen als gesellschaftliches Problem verstanden werden, damit wir dem sich immer weiter verbreitenden Antifeminismus entgegenwirken können. Denn unseren Fortschritt in Richtung Gleichberechtigung müssen wir schützen und dürfen ihn nicht als selbstverständlich sehen. Und das geht nur, wenn wir Vielfalt zulassen. Vielfalt in Gefühlen, in Rollen, in Lebensentwürfen.
Dr. Materna fasst das für sich so zusammen.
Ich finde es ehrlich gesagt wichtiger, darüber nachzudenken, was möchte ich für ein Mensch sein, als darüber nachzudenken, was möchte ich für ein Mann sein. Mir ist viel wichtiger, mich als Mensch wahrzunehmen und auch andere Menschen als Menschen wahrzunehmen und nicht nur über ihr Gender.
In diesem Sinne wünschen auch wir uns mehr Menschlichkeit statt Männlichkeit.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.